Ja, so rund um Ostern hört man ja viele Predigten, die mit Jesus zu tun haben. Ist ja in dem Sinne auch klar, und darum wollen wir auch heute nochmal einen Text aus den Evangelien anschauen. Aber es ist ein Text, wo Jesus eigentlich fast nicht zu Wort kommt, sondern wo es mehr um die Menschen geht, denen er begegnet, und wo es um die Frage geht, wie reagieren wir eigentlich auf Jesus. Ich möchte den Text vorlesen, es ist ein kurzer Text aus Matthäus 13, die Verse 53 bis 58. Matthäus 13, 53 bis 58. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisrede abgeschlossen hatte, dass er von dort wegzog. Und als er in seine Vaterstadt kam, lehrte er sie in ihrer Synagoge, und sie waren überwältigt und sagten: Woher hat er diese Weisheit und diese Kräfte? Ist es nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt seine Mutter nicht Maria? Und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Und leben nicht all seine Schwestern bei uns? Woher also hat er das alles? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sagte zu ihnen: Nirgends gilt ein Prophet so wenig wie in seiner Vaterstadt und in seiner Familie. Und er tat dort nicht viele Wunder wegen ihres Unglaubens. Also Jesus geht hier zurück nach Nazareth in das Dorf, in dem er groß geworden ist. Und es kann gut sein, dass das jetzt das erste Mal war, nachdem er so in der Öffentlichkeit gewirkt und gepredigt hat, dass jetzt also zurück nach Nazareth kommt und auch dort lehren will. Und wie wir gelesen haben, war der Dienst in seiner Heimatstadt nicht sonderlich erfolgreich. Ich denke, die Leute aus Nazareth haben bestimmt schon gehört, was in den letzten Wochen oder vielleicht Monaten in Galiläa geschehen ist. Sie haben bestimmt erfahren, eben, dass Jesus hier überall umherreist und wandert und lehrt und Wunder tut, Menschen gesund macht. Aber jetzt gibt es endlich für sie auch mal die Möglichkeit, Zeuge von Jesu Lehre zu werden. Er ergreift das Wort in der Synagoge, was damals jedem mündigen Juden durchaus erlaubt war. Und seine Lehre löste etwas in dem Dorf aus. Die Leute waren, je nachdem, wie man das griechische Wort übersetzt, entweder überwältigt, das wäre dann eher wahrscheinlich positiv gemeint, so, oh, ich bin völlig überwältigt von dem, was ich gesehen habe, habe vielleicht der ein oder andere nach einem Hiob-Musical gedacht, ich bin völlig überwältigt. Oder man kann das griechische Wort auch übersetzen mit, sie waren bestürzt, außer sich. Das wäre dann eher negative Konnotation. Und ich denke, vom Zusammenhang passt hier eher das negative Wort, also dass sie eher bestürzt waren, dass das nicht so auf guten Boden fiel. Warum? Wahrscheinlich, weil sie nicht mit seiner Lehre anverstanden waren. So genau sagt uns das der Text nicht. Vermutlich störten sie sich aber auch an der Tatsache, dass Jesus ja eigentlich ein ganz normaler Jude war. Also einer von ihnen. Kein Schriftgelehrter, sondern Jesus war ja Sohn eines Handwerkers. Woher nimmt er also jetzt plötzlich diese Weisheit? Und woher hat er plötzlich diese Kraft, Wunder zu vollbringen, Menschen zu heilen? Vielleicht haben sie gedacht, na, wir kennen den doch, seit er klein ist. Wir kennen seine Eltern, wir kennen seine Geschwister. Er ist doch hier groß geworden. Und all die Jahre waren ihm in dem Sinn nichts Auffälliges, nichts Besonderes an ihm zu erkennen. Ein ganz normaler Junge, ein ganz normaler junger Mann. Und plötzlich wird er jetzt hier zum großen Helden in Galiläa. Woher hat er das alles? Warum stellt er sich so in Szene? Da hebt sich jemand Normales aus der Masse und hält sich für was Besseres. So waren vielleicht die Gedanken der Leute, die ihn da gehört haben. Und ganz ehrlich, ich kann die schon ein bisschen verstehen. All die Jahre wächst dieser Jesus in ihrem Dorf heran, eben lernt das Handwerk seines Vaters, und plötzlich wie aus dem Nichts lehrt er mit Vollmacht und wirkt Krafttaten, die alles andere als normal waren. Kein Wunder reagieren die Dorfbewohner im ersten Moment mit Skepsis und Empörung. Ich denke, mir wäre das wahrscheinlich auch nicht anders ergangen. Und vielleicht ist ja nicht nur die Skepsis, die hier eine Rolle spielt, vielleicht ist es ja auch der Neid. Da hat jemand Erfolg. Da ist jemand das Stadtgespräch geworden. Da jubeln Menschen ihm zu, reden nur noch von ihm. Wer wäre da nicht neidisch? Seine Bekannten, die Dorfbewohner, die scheinen einfach zu nahe dran zu sein an Jesus. Manchmal ist es ja gerade diese Nähe, die einen daran hindert, das Potenzial eines Mitmenschen zu entdecken. Zum Beispiel in der Familie. Man kennt sich so gut, man ist so vertraut miteinander, dass man das Potenzial, das in einem schlummert, vielleicht manchmal eben gar nicht so wahrnimmt. Und plötzlich Außenstehende kommen müssen, die dann darauf hinweisen, weil die vielleicht einen neutraleren Blick haben, weil wir zu nahe dran sind. Ich weiß noch, als ich damals die Lehre gemacht habe zum Informatiker, da wurde uns gesagt, dass es sinnvoll ist, relativ bald danach den Betrieb zu wechseln und nicht dort, wo man die Ausbildung gemacht hat, weil sie gesagt haben, die Gefahr besteht, sonst du bist halt immer der Lehrling. Du warst 4 Jahre lang der Lehrling und wenn du da weiterarbeitest für die Kollegen, bist und bleibst du der Lehrling. Dass es manchmal schwer ist, aus dieser Rolle rauszukommen. Und so ist es ja, manchmal geht es auch den jungen Erwachsenen so, die in der Gemeinde aufwachsen, dass es für die ja manchmal dann auch, was heißt Befreiung, aber was Gutes sein kann mit dem Umzug, plötzlich eine neue Gemeinde, wo man in dem Sinn ein unbeschriebenes Blatt ist und wo man da vielleicht ganz neu durchstarten kann, wo man eben nicht immer noch der kleine Knirps von früher ist, sondern eben man neu starten kann. Und eben, vielleicht ging es so auch den Leuten, dass die in dem Sinn einfach zu nah an Jesus dran waren, weil sie ihn einfach schon ihr ganzes Leben kannten und Jesus bis dahin nichts Besonderes war. Und sie eben gar nicht dieses Potenzial jetzt in ihm erkennen. Und ich habe dann so überlegt, um das ein bisschen praktisch vielleicht diese Frage machen zu lassen, gibt es in deinem Umfeld Leute, denen du vielleicht zu wenig zutraust, weil sie dir zu nahe sind? Seien es jetzt Leute aus der Familie oder vielleicht aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis, warum nicht immer mal wieder Gott fragen, welches Potenzial er in deinem Partner, in deinem Kind, in einem guten Freund sieht? Mal Gott zu fragen, Herr, schenk du mir noch mal wie so einen neutralen Blick auf diese Person. Und wo schlummert Potenzial in ihr, das ich vielleicht bisher noch gar nicht gesehen habe, weil ich einfach zu nahe dran bin? Und dann die Person darin zu ermutigen, dieses Potenzial zu entfalten. Oder wenn ich den Eindruck habe, da ist eine Gabe in jemandem, mitzuhelfen, dass diese Person diese Gabe ausprobiert, mutig sie umsetzt. Wie so ein Barnabas, der ja am Anfang, als Paulus sich bekehrt hat, und viele hatten ja Angst vor Paulus, und Barnabas dann so ein bisschen wie am Anfang so zu seinem Mentor wurde und ihn an die Hand genommen hat und ein Stück weit auch dafür gesorgt hat, dass Paulus wirklich sein Potenzial entfaltet. Ich glaube, wir brauchen alle Menschen um uns herum, die uns ermutigen, die in uns ein Potenzial sehen, was wir vielleicht gar nicht sehen oder wir es vielleicht sehen, aber es uns nicht zutrauen, warum auch immer. Vielleicht, weil uns immer gesagt wurde, oh, du kannst das nicht oder was weiß ich. Menschen, die uns ermutigen, die in uns etwas sehen, was wir vielleicht selber nicht sehen. Also geht wirklich mit offenen Augen durchs Leben und schaut bei euren Mitmenschen genau hin und habt Anteil daran, wenn sie ihre Stärken entfalten und immer mehr auch in ihrer Berufung leben. Und ich meine, Gemeinde ist ja so ein gutes Umfeld, gerade auch da Potenzial voneinander zu entdecken und zu stärken. Aber kommen wir zurück zur Geschichte. Also die Dorfbewohner sind meines Erachtens zu nahe dran an Jesus, sie sind skeptisch, sie sind empört, wir haben auch gesagt, vielleicht auch neidisch. Und die Folge davon ist jetzt, sie nehmen Anstoß an ihm. Also das griechische Wort für Anstoß ist dasselbe wie für Ärgernis. Und Paulus nutzt dieses Wort auch immer mal wieder und spricht ja auch vom Ärgernis des Kreuzes, vom Skandalon. also wo das Wort Skandalia herkommt. Den Korinthern schrieb er zum Beispiel: Wir predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Also die Menschen aus Nazareth, sie ärgern sich über Jesus. Und ich kann mir vorstellen, dass das all diese verschiedenen Bereiche umfasst, also das, was er gesagt hat, was er gelehrt hat, aber auch das, was er tut, die Wunder vielleicht und die Möglichkeit, das war vielleicht der dritte Bereich, dass er mehr sein könnte als einfach nur ein normaler Zimmermannssohn. Dass er vielleicht eben doch was Besonderes ist, dass er sich von der Masse abhebt. Sie nehmen also Anstoß an ihm. Betrachten wir das mal im Blick auf die Lehre Jesus, auf das, was er so gesagt hat. Anstoß nehmen ist ja prinzipiell eigentlich was Negatives. Es ist ja nicht schön, wenn sich jemand über das ärgert, was man sagt. Ich wünsche mir natürlich ja auch, dass das, was ich hier sage, irgendwie ankommt. Gut, manchmal braucht es auch ein Ärgernis, das ist gar nicht immer so schlimm. Aber im Großen und Ganzen will man ja nicht, dass sich die Leute über einen ärgern. Aber ganz ehrlich, Jesu Lehre, die war ja manchmal wirklich, ich sag mal, harter Tobak, keine leichte Kost. Und manchmal brachte er Wahrheiten so radikal und unangenehm rüber, dass es irgendwie auch gar kein Wunder ist, dass sich seine Zuhörer immer mal wieder über ihn geärgert haben. Nicht nur in Nazareth, auch an anderen Orten lesen wir davon, dass manche Zuhörer Unmut bekamen darüber, was Jesus gelehrt hat. Manchmal griffen sie schon zu den Steinen und wollten ihn kreuzigen. Wie sieht das eigentlich bei uns aus? Ärgern wir uns manchmal beim Bibellesen darüber, was Jesus gelehrt hat? Als fromme Christen stehen wir, glaube ich, in der Gefahr, dass wir uns nicht an der biblischen Botschaft ärgern wollen. Ja, keinen Anstoß nehmen an dem, was Jesus sagte, schließlich ist er ja der Sohn Gottes. Also muss ich doch alles so in Demut und Gehorsam annehmen und mich an jedem Wort der Bibel erfreuen. Und wenn dann doch mal Unverständnis oder vielleicht sogar Ärger in einem hochkommt, könnte es sein, dass wir dann schnell mal ein schlechtes Gewissen haben. Als Christ darf ich doch keinen Anstoß nehmen am geschriebenen Wort Gottes, oder? Ganz ehrlich, wenn ich mich intensiv mit dem auseinandersetze, was Jesus so gelehrt hat, habe ich manchmal den Eindruck, dass er regelrecht provoziert hat. Als ob er möchte oder ja, gewollt hat, dass die Zuhörer damals sich geärgert hätten. Vielleicht ist es gar nicht immer so sehr die schlimmste Reaktion im ersten Moment. Denn in der Praxis sieht es doch häufig so aus, dass wir Texte oder Verse in der Bibel lesen, die uns vielleicht irgendwie anstößig erscheinen, dass wir die oft dann einfach überlesen. Dass wir gar nicht groß drüber nachdenken. Und meine Frage ist halt, werden wir damit der Bibel wirklich gerecht, wenn ich so mit manchen Texten umgehe? Am besten gar nicht lesen und wenn, dann nur kurz überlesen. Ist es dann vielleicht nicht besser, sich zuerst einfach mal an dem Text zu ärgern und so lange an dem Text dran zu bleiben, bis man vielleicht eine Erklärung gefunden hat, warum das Jesus vielleicht gesagt hat oder warum er es so gesagt hat? Warum er es zu diesen Menschen so gesagt hat oder wie er es vielleicht gemeint haben könnte.
Darf das mal weitergeben?
Ich habe hier mal ein Blatt zusammengestellt, einfach mal querbeet durch die Evangelien mit verschiedenen Bibelversen, wo ich so den Eindruck habe, als wenn man die so auf nüchternen Magen einfach mal liest, könnte man sich schon auch ein bisschen drüber ärgern. Ich würde dann drei davon einfach mal vorlesen, zwei, drei Sätze darüber sagen. Ich warte mal noch, bis die Blätter rumgegangen sind. Aber versucht einfach mal dann das nüchtern auf euch wirken zu lassen, euch das mal so vorzustellen, wie Jesus das so sagt. Und was das mit dir im ersten Moment macht. Okay, ich lese mal aus Matthäus 5, aus der Bergpredigt. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Also meine andere Wange hinhalten, mich nochmals demütigen lassen. Was macht das mit mir, diese Aussage von Jesu? Lass dich nochmals demütigen. Oder Matthäus 9, die Verse 27 und 28. Als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde, die schrien, ach du Sohn Davids, erbarme dich unser. Und als er heimkam, traten die Blinden zu ihm und Jesus sprach zu ihnen, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Da sprachen sie zu ihm, ja Herr. Jetzt kann man fragen, was ist an diesem Text ärgerlich? Wenn wir genau lesen, ignoriert sie Jesus den ganzen Weg nach Hause. Also hier steht, sie laufen ihm hinterher und schreien zu ihm. Und erst als Jesus zu Hause ankam, erst da wendet er sich ihnen zu. Also den ganzen Weg über, wo sie hinter ihm herlaufen und ihn bitten, geht er nicht auf sie ein. Erscheint im ersten Moment nicht gerade freundlich. Könnte man sich drüber ärgern. Oder Matthäus 25, denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Könnte man fragen, wo ist da die Barmherzigkeit, für die Jesus so bekannt ist? Da wird dem, der eh schon wenig hat, noch das Letzte genommen. Ist das nicht grausam? Also das mal so drei Auszüge, ihr dürft zu Hause mal das ganze Blatt lesen und einfach zuerst mal fragen, was ist die erste Reaktion, wenn ich das lese? Was sagt mein Bauch? Nicht, was sagt mein christlicher frommer Verstand nach 40 Jahren Christsein, sondern was ist die erste Reaktion, wenn ich das lese oder höre? Was möchte ich damit sagen? Mir geht es ja nicht darum, dass ich euch auffordern will, ärgert euch ständig über die Bibel, gar nicht. Sondern ich möchte euch sensibilisieren dafür, dass wir manchmal auch zu nahe dran sind. Wie die Dorfbewohner, nur dass wir manchmal gerade andersrum reagieren, nämlich, dass wir einfach alles unhinterfragt schlucken und annehmen. Und das Ärgerliche an der Botschaft Jesus, diesen Skandalon, manchmal gar nicht mehr wahrnehmen, gar nicht mehr darüber stolpern. Wir haben alles schon glatt gebügelt. Wir haben alles schon in unsere Theologie in den Schubladen gesteckt und haben schon unsere Gleichung aufgelöst. Und wir ärgern uns manchmal gar nicht mehr drüber. Und ich glaube, so wie ich Jesus lese, wie er in den Evangelien dargestellt wird, glaube ich, hat er oft bewusst provoziert. Und glaube ich, war dieses Ärgernis eine gute erste Reaktion. Luther, der verwendet diesen Text auf die Kirche an und meint, dass man das Wort Gottes nirgends so überdrüssig ist als dort, wo es reichlich gelehrt wird. Also das ist die Gefahr. Da, wo es reichlich gelehrt wird, dort ist man des Wortes Gottes schnell auch überdrüssig. Wie gesagt, ich glaube, dass Jesus so manches extra spitz formuliert hat, damit man es eben nicht ganz so leicht drunter bekommt, sondern dass man manchmal ganz schön schlucken muss. Man sich damit auseinandersetzen muss, sein Leben hinterfragen muss und eben nicht alles schon in kleinen, gut verdaubaren Häppchen bekommt. Wenn wir alles toll finden an dem, was Jesus gesagt hat, ich glaube, dann haben wir so manches davon nicht verstanden. Oder wir haben es vielleicht verstanden, aber wir leben es noch nicht wirklich. Ich zum Beispiel, ich bete dafür, dass unsere verfolgten Geschwister bewahrt werden und bitte Gott darum, dass er ihre Situation ändert. Dass sie ohne Angst ihren Glauben leben können. Wir hatten ja vor kurzem Open Door hier, wo man denkt, das ist doch ein gutes Gebet, für unsere verfolgten Geschwister zu beten, dass Gott die Situation ändert. Aber ich preise sie in meinen Gebeten nicht glücklich. Was Jesus aber in der Bergpredigt eigentlich sagt. Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und euch das Ärgste nachsagen um meinetwillen und dabei lügen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Also ich freue mich eigentlich nicht für sie und schon gar nicht bin ich neidisch auf sie. Also das Menschliche in mir sagt, ich will nicht verfolgt werden. Und doch sagt Jesus, dass wir uns darüber freuen sollen, dass die Verfolgten glücklich zu preisen sind. Also ich möchte damit sagen, lieber sich mal intensiv mit dem biblischen Text auseinandersetzen, auch mit schwierigen, auch mit denen, die uns vielleicht mal gegen den Strich gehen, lieber uns an diesen Texten reiben, als sie einfach nur oberflächlich zu lesen und ja, keinen Anstoß an ihnen zu nehmen. Ich bin davon überzeugt, dass Gott uns das nicht übel nimmt, wenn wir uns an so manchen Texten der Bibel auch mal ärgern. Ich denke auch an einige alttestamentliche Texte, wo es um Gewalt geht, wo es um Unterdrückung geht. Wir hatten ja auch in das Leben von Abraham geschaut, wie er und Sarah, wie sie mit Hagar umgegangen sind, mit ihrer Sklavin. Und ich merke, da ärgere ich mich über solche Geschichten, wie da Glaubenshelden eben manchmal ganz schön lieblos mit anderen umgegangen sind. Und ich glaube, das darf sein, dieser Ärger im ersten Moment. Und dass wir auch von solchen Texten was lernen können. Denn manchmal verwandelt sich ja dann da auch der Ärger in Liebe. Weil wir plötzlich einen Text anders verstehen und uns nicht mehr darüber ärgern, sondern uns daran erfreuen müssen. Ich habe mich früher zum Beispiel öfters an dem Gottesbild des Richters geärgert. Ich habe gedacht, oh, eben dieser böse Richter, der dann alle verurteilt. Heute bin ich so froh, dass Gott auch die Funktion des Richters übernimmt. Und dass ich weiß, da gibt es einen Richter und der wird eines Tages das ganze Unrecht richten. In einem Buch zu diesem Text fand ich folgenden Gedanken oder folgendes Gebet. Bewahre mich davor, jemals zu meinen, ich kenne dich so gut, dass ich dich nach meinen Maßstäben beurteilen könnte. Lass mich meine Maßstäbe immer neu nach deinen ausrichten. Bewahre mich davor, jemals zu meinen, ich kenne dich so gut, dass ich dich nach meinen Maßstäben beurteilen könnte. Lass mich meine Maßstäbe immer neu nach deinen ausrichten. Ja, Jesu Nachbarn, die hätten gut daran getan, nicht zu meinen, sie kennten Jesus so gut und sie könnten ihn nach ihren Maßstäben beurteilen. Und darum sagt dann Jesus ja in dem Text, dass es so typisch ist, dass ein Prophet in der Heimat und bei seiner Familie am wenigsten gilt. Und dass er dort wenige Wunder nur tun konnte wegen ihres Unglaubens. Also hier haben wir auch wieder, Glaube und Wunder hängen irgendwie zusammen. Also wo jemand überhaupt nicht mit Wunder rechnet, kein bisschen Glaube hat, dass Gott sowas tun kann, der wird wahrscheinlich in seinem Leben auch wenige Wunder erleben. Es scheint so, als ob Gott dann den Unglauben der Person eigentlich respektiert. Dass er respektiert, wenn sich jemand gegen Wunder sträubt oder wenn er überhaupt keine Offenheit für das Göttliche hat. Und ich merke dann selber so im Alltag, wenn ich dann diesen letzten Vers oder diese letzte Thematik eben mit diesen Wundern und dem Glauben lese, dass ich das im Alltag gar nicht so leicht finde, auf der einen Seite diese Offenheit zu haben für Gottes Eingreifen, die Offenheit dafür, dass Gott Dinge tut, die wir uns vielleicht nicht erklären können, und auf der anderen Seite aber dann doch irgendwo auch die Realität im Alltag zu haben, dass das eben nicht was Alltägliches ist, dass Gott nicht täglich mit Wundern um sich schmeißt, jedenfalls nicht mit Sachen, die wir jetzt als Wunder bezeichnen würden. Natürlich kann man ja sagen, jede Geburt zum Beispiel ist ja ein Wunder. So, oder jede Ehe, die wirklich erst mit dem Tod beendet wird. Aber es ist ja nicht in dem Sinne ein Wunder, wie wir jetzt heute Wunder definieren würden. Und das meine ich dann mit dieser Spannung, Offenheit und Glaube dafür zu haben und gleichzeitig auch einen Umgang damit zu finden, wenn Wunder nach vielleicht intensiven Gebeten dann doch ausbleiben und nicht eintreffen. Und wir mit der harten Realität des Lebens häufig auskommen müssen. Und doch glaube ich eben, lohnt es sich, diesem Jesus nachzufolgen, sich auf ihn einzulassen, auf seine Lehre, seine Werte. Und ich glaube, dass wir einfach aufgrund von diesem Text, aufgrund der Dorfbewohner, die so nah an Jesus dran waren und doch das eben nicht erkannt haben, weil eigentlich dieser Jesus ist, dass wir davon ganz viel lernen können, dass auch wir, die wir vielleicht schon seit Kind an diesem Gott dran sind, dass wir manchmal fast zu nahe an ihm dran sind und denken, wir wüssten schon alles, wir kennen ihn schon und wir manchmal einfach auch wieder so ein bisschen das Fremde, zum Beispiel in der Bibel, entdecken müssen, das, was uns ärgert um uns neu auf diesen Gott einzulassen. Also nehmt gerne mal dieses Blatt mit nach Hause und lest es mal auf nüchternen Magen durch und beschäftigt euch mal mit diesen Versen. Und wenn ihr das nächste Mal oder bei eurer normalen Bibellese merkt, oh, da kommt wieder ein Text, über den ihr stolpert und ihr würdet am liebsten einfach weiterlesen, haltet mal inne und geht mal auch mit diesen Texten mal eine Woche oder zwei einfach schwanger und ärgert euch dran, reibt euch daran und fragt Gott, was willst du auch mit solch einem Text? Was kann ich daraus lernen? Amen.